SWR 2 Tandem.
Eltern haben in Deutschland mittlerweile einen rechtlichen Anspruch darauf, ihre behinderten Kinder an Regelschulen unterzubringen. Aber ist den betroffenen Kindern damit gedient? Können sie an normalen Schulen optimal gefördert werden? Unsere Autorin Barbara Zillmann hat gefragt, welche Erfahrungen Kinder, ihre Betreuer und ihre Eltern mit der Inklusion gemacht haben. Vision oder Sparmodell heißt ihre Sendung.
Ich sehe bei Leni, dass diese Schule genau das Richtige für sie ist, weil sie eben wirklich auf vielen Ebenen ansprechbar ist und ganz viele Situationen mit dem ganz normalen Schulalltag mit einer Klasse mit etwa 20 Kindern hat.
Leni ist gerade 11 geworden und geht in die 4. Klasse einer inklusiven Grundschule.
Es ist ja doch nochmal ein Unterschied, ob ich in einer kleinen Gruppe lerne, wie es an den Förderzentren oftmals ist, oder ob ich in einer großen Schulklasse oder auf einem Schulhof mit 600 Schülern mich bewegen muss und mich auch äußern muss oder bemerkbar machen muss. Also insofern denke ich, wird sie hier gestärkt.
Ich war auf jeden Fall Anhängerin der Integration oder wie man heute so schön sagt, Inklusion.
Wir beide.
Ja, beide auf alle Fälle. Und es ist einfach nur so, dass die Kinder sich sehr schnell dann irgendwann auseinanderentwickeln.
Nina ging, bis sie 14 war, ebenfalls in eine inklusive Schule. Inzwischen nicht mehr.
Insgesamt war das eben nach unserem Empfinden nicht das Richtige für unsere Tochter mit dem Älterwerden, mit dem Erwachsenwerden. Und darüber sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, sie an diese Förderschule zu geben.
Zwei Mädchen in unterschiedlichen Schulformen. Förderschule oder Inklusion? Ein schwieriger Entscheidungsprozess für Eltern. Ein Kind mit Handicap so normal wie möglich aufwachsen zu sehen, ist natürlich die Wunschvorstellung der meisten. Was aber ist das Beste für das Kind selbst? Zwei Skizzen aus dem Berliner Schulalltag zeigen, welche Auswirkungen Inklusion haben kann. Mathematikunterricht in der 4. Klasse. Leni sitzt im Rollstuhl. Sie wirkt zart und zerbrechlich, aber ihr Blick ist hellwach. Sie hat schwache Muskeln und fällt manchmal vornüber. Dann richtet sie sich wieder auf und strahlt in die Runde. Leni hat viele Handicaps. Sie ist schwerst mehrfach behindert, wie es offiziell heißt. Sie kann kaum sprechen und laufen und nur mit Mühe gestikulieren. Dennoch macht sie in einer normalen Schulklasse mit. Meistens jedenfalls. Heute ist es laut in der Klasse und Leni fährt mit ihrem Rollstuhl lieber in den Nebenraum. Zusammen mit Frau Schüler, der Lernbegleiterin oder auch pädagogischen Mitarbeiterin. Frau Schüler hat Übungsblätter extra für Leni dabei. Denn Leni kann nur bis 10 rechnen, die anderen Kinder schon bis zu 1 Million.
So, meine Maus. Du hast jetzt hier wunderbar geschrieben. Ich muss trotzdem mal schauen, was hast du denn da geschrieben?
Auf dem Übungsblatt hat Leni langsam und mit einem dicken Filzer Zahlen unter Bildchen gemalt.
Ein Käse,
es geht darum, wie viele Käse die Maus Mimi im Lauf eines Tages verdrückt
plus
hat.
Plus 3 Käse hat die Maus zum Mittag gegessen und abends noch einmal 2 Käse. Wie viele Käse waren es dann insgesamt?
1. Sehr gut. 2. Ja, sehr gut. Klasse. 3.
An den Fingern zählt das Kind langsam, aber entschieden die Portionen ab.
5,
man hört nur ein leises Atmen. Zum Sprechen
6,
fehlt Leni die Kraft.
6 Käse hat Mimi gegessen? Die wird doch sicherlich abends Bauchschmerzen haben, oder? Hm? Dann kannst du hier die 6 nochmal hinschreiben.
Leni hat richtig gezählt. Ein stolzes Lächeln geht über ihr Gesicht. Mit 4 Jahren war sie ein fast normales Kind und redete viel. Sie hatte aber epileptische Anfälle und musste Medikamente einnehmen. Damit einhergehend, so die Vermutung, bekam sie eine rätselhafte Stoffwechselkrankheit, zunehmende körperliche Schwäche und Konzentrationsprobleme. Irgendwann konnte sie nicht mehr sprechen. Doch Leni versteht bis heute alles und kann sich mit verschiedenen Hilfsmitteln auch ausdrücken. Zum Beispiel mit ihrem Talker. Das ist ein Tablet-Computer mit Touchscreen für sogenannte unterstützte Kommunikation zum Sprechen und Schreiben. Stofftier Leo, ein Löwe, sitzt immer dabei.
Ich bin 11 Jahre alt. Das ist mein Leo. Leo ist mir ganz wichtig.
Die Sätze und dazugehörigen Bilder, die Leni nur anzuklicken braucht, hat die Mutter eingespeichert. Als aktuellen Wortschatz sozusagen. Der Computer hilft Leni auch im Deutschunterricht. Da macht sie, und zwar in der Klasse, auf ihrem Niveau das Gleiche wie die anderen Kinder. zum Beispiel eine Vorgangsbeschreibung. Frau Schüler, Lenis Lernbegleiterin, ist immer dabei.
Leni soll beschreiben, wie man einen Obstsalat zubereitet. Dazu habe ich ihr einen Text vorbereitet, der völlig durcheinander gewürfelt ist. Sie muss die Sätze in die richtige Reihenfolge bringen und danach den Text mit Hilfe des Computers abschreiben. Sie schreibt beispielsweise: Wie bereiten wir einen Obstsalat zu? Zuerst waschen wir die Äpfel, die Birnen und die Pflaumen unter dem Wasserhahn ab. Und dann geht es eben so weiter, eben bis zu dem letzten Absatz: Guten Appetit. Leni schreibt seit 2 Jahren etwa mit ihrer Tastatur, hat besonders große Tasten und braucht sehr, sehr viel Zeit dafür. Es ist eine sehr hohe Konzentrationsleistung für sie.
Aber jetzt ist erstmal Pause. Hanna, Lenis beste Freundin, steht schon in der Tür und möchte Leni mit auf den Pausenhof nehmen. Sie kann mit ihrem E-Rolli auch alleine fahren, aber sie stößt oft irgendwo an. Weil sie Kopf und Oberkörper nicht gut aufrecht halten kann, ist das nicht ungefährlich. Leni darf auch nicht geschubst werden. Eine Verantwortung auch für die anderen Kinder, sagt die Klassenlehrerin.
Die Kinder haben die Aufgabe, jeweils in den großen Pausen mit Leni gemeinsam zu spielen oder sie hinaus auf den Hof zu begleiten und sie dort in das Hofszenario mit zu integrieren. Das klappt mal zuverlässig und auch mal weniger zuverlässig. Und dann muss man ein bisschen nachhelfen beim Erinnern.
600 Schüler, 58 Nationen, 36 Sprachen steht an der Hauswand. Die Fläming-Grundschule in Berlin-Schöneberg hat eine lange Integrationsgeschichte und verstand darunter immer auch schon die Einbeziehung behinderter Kinder. Über 10% der Schülerinnen und Schüler haben hier ein Handicap. Es gibt mehrere im Rollstuhl, Kinder mit Down-Syndrom, andere haben emotionale Störungen. Leni ist beliebt in ihrer Klasse, weil sie fröhlich ist. Sie liest mit anderen Gedichte, Geschichten, fährt mit auf Klassenfahrt oder zur Besichtigung der Reichstagskuppel. Gerade ist ihre Mutter gekommen, um sie abzuholen. Sie hat ein sogenanntes Ich-Buch mitgebracht, das sie zusammen mit ihrer Tochter erstellt hat. Neben Telefonnummern und medizinischen Informationen enthält es Vorlieben und Gewohnheiten von Leni, die das Kind nicht artikulieren kann.
In diesem Ich-Buch sind zum Beispiel auch Gesten abgebildet, zum Beispiel wie Leni, wenn Leni Durst hat, dass sie eine Trinkbewegung macht oder wenn sie Hunger hat oder wenn sie auf Toilette muss. Oder dass Leni zum Beispiel alles versteht, was gesagt wird. Wenn sie nicht gefahren werden möchte, dann ja, zieht sie einfach die Bremsen an. Dann haben die anderen gar keine Chance, sie durch die Gegend zu schieben. Und mit dem neuen E-Rolli ist es sowieso gar kein Problem mehr. Da fährt sie ganz alleine überall hin. Und wenn jemand im Weg steht, dann hupt sie.
Leni hat noch eine jüngere Schwester, die in die 2. Klasse der wohnortnahen Grundschule geht. Bei Leni war die Entscheidung nicht so einfach.
Wir haben uns sehr schwer getan, ja. Also sollte es ein Förderzentrum sein, sollte es eine inklusive Grundschule sein, dann haben wir uns verschiedenste Sachen angeschaut. Wir haben sogar eine Lehrerin von einem Förderzentrum eingeladen zu uns, um einfach mal auch noch eine Meinung zu hören, so von wegen, was meint sie denn? Wäre Leonie eine mögliche Kandidatin für eine Inklusion? Und sie hatte nur gesagt, also Leni kann das. Und dann haben wir uns verschiedene Schulen angeguckt. Und für uns war eigentlich wichtig, dass es eine Schule ist, wenn wir auf den Schulhof fahren, dass Leni nicht wie ein Außerirdischer angestarrt wird, sondern ganz normal, ohne Angst, oh Gott, was ist das? Und das war eigentlich an der Fleming-Grundschule die einzige Grundschule, wo die Kinder so reagiert haben. Und ich habe sie gefragt, was ist für dich wichtig, wenn du an die Schule kommst? Ich möchte auch andere Rolli-Kinder haben. Das hat sie mir damals noch mit den Wörtern, sozusagen mit ihrem eigenen Sprechen mitgeteilt. Also Leni ist auch stolz wie Bolle natürlich mit ihrer Schultüte auf den Schulhof gefahren. Und sie hatte gleich bei der Einschulungsveranstaltung ihre jetzige beste Freundin kennengelernt. Und sie waren von Anfang an zusammen. Und das war eigentlich ja, einer der schönsten Momente. Dieses gemeinsame Foto damals, das ist kein behindertes Kind.
Nach dem jüngsten Bildungsbericht der Bundesregierung werden bereits 44% aller Kinder mit Beeinträchtigungen in Regelschulen unterrichtet. Die Zahl spiegelt einen Prozess, der in den letzten Jahren zu einem Umbau des Schulsystems geführt hat. Immer mehr Förderzentren, Sonderschulen oder Hilfsschulen, wie sie früher hießen, werden aufgelöst. Und immer mehr behinderte Kinder sollen an normale Schulen gehen, so das politische Programm. Eltern haben sogar einen gesetzlichen Anspruch darauf. Sonderschullehrer sollen an den Regelschulen aushelfen. Und es gibt einen besseren Personalschlüssel für inklusive Schulen. Aber das reicht nicht, damit es gut läuft, meint Lenis Mutter. Wenn zum Beispiel Frau Schüler, die Lernbegleiterin, krank ist, geht gar nichts mehr.
Das ist so, von oben wird sehr viel bestimmt. Es wird bestimmt, wie viel Lehrer pro Kind, sage ich mal, dann da sein sollen. Das ist immer ganz toll. Aber im Alltag schaut das ganz anders aus. Also ich finde es toll, wenn einfach noch mehr Personal da wäre. Früher war das kein Problem, aber heute ist wirklich einfach zu wenig Personal da, um für Leni eine Vertretungskraft einfach zur Verfügung zu stellen.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass Fachleute die Inklusion in vielen Fällen für ein moralisch legitimiertes Sparprogramm halten. Allein in Berlin hat sich die Gesamtzahl der Förderstunden für integrative Maßnahmen, sprich für die Betreuung behinderter Kinder, in den letzten 10 Jahren deutlich reduziert, teilweise halbiert. Der Bedarf ist aber durch den Inklusionsanspruch eher gestiegen.
Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif, muss man wirklich ganz klar sagen. Inklusion kostet ganz viel an Engagement, an personellem Einsatz und einfach auch an Unterrichtsmaterialien.
Ich bin noch gar nicht mal nur bei dem Finanziellen, sondern wir brauchen eigentlich eine ganz andere Form des Bewusstseins. Wir brauchen das ganze sonderpädagogische Wissen natürlich auch dann in der Allgemeinschule. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass es den Kindern, die irgendwelche Besonderheiten haben, in der Allgemeinschule mindestens genauso gut geht wie in der Förderschule oder in der Sonderschule, wo sie entsprechende Ressourcen bekommen, wo entsprechende Materialien und kompetente Menschen sind.
Fred Siebert ist Koordinator für Inklusion an der Fläming-Grundschule und berät auch andere Lehrer. Er weiß, viele Kollegen fühlen sich überfordert. Manche haben auch ein emotionales Problem mit behinderten Kindern. Etwa, wenn sie ihnen den Speichel abwischen sollen. Und die ganz normalen Konflikte im Schulalltag werden auch nicht weniger. Ganz im Gegenteil.
Natürlich verschaffen die sich miteinander, je nachdem, was ich da habe. Ich kann ja sagen, ich habe 3 sprachbehinderte Kinder vielleicht, die machen mir überhaupt kein Problem. Und ich habe aber ein sehr, sehr aggressives Kind, der macht mir große Probleme. Und wenn ich vielleicht ein geistig behindertes Kind habe, was dann auch noch sehr hyperaktiv und aggressiv ist, dann habe ich ein Riesenproblem.
Einfach mitlaufen können diese Kinder nämlich nicht. Kooperation und Absprachen sind wichtig. Supervision, ein gutes Team, individueller Unterricht – aber auch mehr Hilfe durch Sozialarbeiter und Psychologen sowie Unterrichtshelfer. Voraussetzungen, die fast überall fehlen. In der Lehrerausbildung beginnt man gerade erst zu reagieren. In Berlin sind Beratungs- und Unterstützungszentren entstanden, die bei Bedarf Hilfe anbieten.
Da sitzen irgendwo 1, 2, 3 Leute im Bezirk, die kann man dann anrufen, wenn man ein Problem hat. Die kommen dann vielleicht in 4 Wochen. Wir brauchen die Hilfe vor Ort. Wir brauchen kompetente Leute in den Institutionen, die schnell zur Verfügung stehen, die schnell mit den Kindern agieren können, die die Erwachsenen unterstützen, egal ob es jetzt die Pädagogen oder die Eltern sind. Das brauchen wir.
Fred Siebert hat zudem erlebt, dass sich Eltern Illusionen machten, wenn sie das Stichwort Inklusion hörten.
Dass sie gedacht haben, jetzt ist mein behindertes Kind in der Integration, jetzt wird alles gut. Und eigentlich meinten sie damit, dass irgendwann die Behinderung weg ist. Ja, aus solchen Missverständnissen entstehen große Konflikte, die dann in Vorwürfen enden.
Noch läuft vieles nicht gut in Sachen Inklusion. Wie steht es um das ehrgeizige Vorhaben aus Sicht der sonderpädagogischen Einrichtungen, denen vielfach die Schließung droht? Christiane Horndasch leitet ein Förderzentrum für geistig behinderte Kinder verschiedenen Alters. Spezialisten für viele Formen der Behinderung sind vor Ort. Ein hoher Personalschlüssel und gebündelte Erfahrungen ermöglichen ein ruhiges Lernklima.
Ich halte das für schlimm, dass diese Synergien dann zerstückelt werden. Wir haben an unserer Schule ungefähr 120 Schüler. Davon haben wir 70 verschiedene Syndrome. Das bedeutet, wir müssen in ganz, ganz intimer Kenntnis des einzelnen Syndroms sein, um überhaupt damit Lernprozesse planen zu können. Wenn man das nicht ist und nicht weiß, dass die Verarbeitungsschwäche da und da liegt, dann behandle ich dieses Kind falsch.
Geistige Behinderung etwa bedeutet nicht allein, dass Kinder nicht gut rechnen, schreiben oder sprechen können, sagt die Schulleiterin. Sie haben vielmehr eine andere Wahrnehmung ihrer Umwelt und eine andere Reizverarbeitung als gesunde Kinder. Christiane Horndasch ist nicht grundsätzlich gegen Inklusion. Bei Lernbehinderung aus sozialen Gründen oder bei einer Körperbehinderung sei die Regelschule auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber für ihre Kinder sieht sie auch eine Gefahr. sie könnten in der Experimentierphase an den Regelschulen untergehen.
So schlecht wie Inklusion im Moment ausgestattet ist, so schlecht wie vieles läuft, sind viele Förderzentren natürlich eine Oase für die Menschen, die sich da dann aufgehoben fühlen, weil sie in der Teilhabegesellschaft eben sich nicht gut angenommen fühlen.
Jetzt geht's los. Also, jetzt erzähl ich noch mal von meiner Schule. Also, die Schule ist sehr groß, wir sind echt ein gutes Partner von meiner Klasse. Und meine Freunde sind alle von meiner Schule, sind meine Freunde.
Nina zeigt mir ihre Schule. Sie ist 16, ein großes, sportliches Mädchen mit langen, braunen Haaren. Wir sind zu Fuß gegangen. Nina kann das, während die meisten anderen Kinder mit dem Schulbus gebracht werden. Nina freut sich heute besonders auf die Musikstunde mit der Schulband.
Da trommeln wir. Schönes.
Anders als Leni mit dem Rollstuhl sieht man ihr die Beeinträchtigung nicht an. Seit gut einem Jahr geht sie in ein Förderzentrum für geistige Behinderung. Jetzt kommen auch die anderen Kinder.
Morgen. Und meine Freunde kommen.
Nina begrüßt ihre Mitschüler und stellt mich vor.
Also, das ist mein Freund.
Hi.
Komm her, keine Angst. Gut, nix.
Ja. Hi.
Morgen.
Warum ging es ihr an der anderen Schule, einer Gesamtschule, nicht gut? Obwohl man sich auch dort um Inklusion bemühte.
Da wurde ich gehänselt von Freunden oder keine Freunden. Und hier ist es viel besser und ruhiger und schöner.
Nina wurde an ihrer vorherigen Schule, einer ganz normalen Gesamtschule, gedemütigt und ausgenutzt, erzählen ihre Eltern. Klassenkameraden machten sich über sie lustig und forderten sie auf, sich auszuziehen. Und Nina wollte nicht länger Außenseiterin sein.
Das war eben sehr schwierig, weil sie sich dagegen nicht wehren konnte. Also das ist das Problem, dass sie den anderen gefallen möchte und dann eben tut, was andere ihr sagen. Dass sie sich entblößen soll zum Beispiel und solche Dinge. Und die sind auch vorgefallen.
Das wurde dann auch irgendwie besprochen. Wir haben auch versucht, mit unserer Tochter darüber zu reden, dass sie es nicht mehr macht. Die Lehrer haben dann auch mit den anderen Schülern gesprochen. Dann hat man ein bisschen mehr darauf aufgepasst.
Doch Nina erzählte zu Hause einfach nichts mehr. Auch nicht vom Unterricht.
Wir wussten von den Elterngesprächen, was sie geplant haben und was durchgeführt wird. Aber von ihr kam gar nichts. Also ich habe nichts erfahren, also was gemacht wird und wie viel.
Naja, sie hat mit mir natürlich, ich bin ja die Mama, schon ein bisschen mehr gesprochen dann. Aber es war immer schwierig. Also man hat ja angemerkt, dass was nicht stimmt. Und dann musste man halt nachhaken und gucken, was passiert ist. Und dann sind eben solche Dinge zum Beispiel eben sind dann rausgekommen.
Also wir hatten das Gefühl, dass es sich jetzt nicht weiterentwickelt, dass sie irgendwo stagniert, dass nicht viel passiert und dass sie dadurch sehr, sehr unzufrieden ist. Das große Problem waren diese Sozialkontakte, die sie jetzt kaum noch hatte.
Die Lehrer gaben sich Mühe, aber Nina igelte sich ein. Die Eltern entschieden sich daher, das Experiment mit der inklusiven Schule abzubrechen. Ein Rückschritt?
Ich meine, sie geht jetzt 1,5 Jahre auf diese Schule, die Förderschule. Und es ist einfach ein anderer Austausch zwischen den Kindern. Und das sieht man eben. Sie hat auch mehr Kontakte zu Kindern und gleiche Interessen.
Wir wiegen unsere Äpfel. Ein Kilo. Erst schätzen.
Zwei Äpfel.
Die Kinder auf Ninas neuer Schule gehen fast liebevoll miteinander um. Im Unterricht passiert es jedem Mal, nicht weiter zu wissen, nicht die richtigen Worte zu finden. Alle, so scheint es, erleben das gleiche langsame Tempo, das gleiche Bemühen. Niemand lacht. Zum Beispiel in Mathe, wenn es um Gewichte geht. Eine lebenspraktische Anwendung mit verschiedenen Tüten Spaghetti, Zucker, Mehl oder Äpfeln ist heute dran. Wie viele von diesen Lebensmitteln wiegen ein Kilo?
Ist es schon ein Kilogramm?
Nina löst die Aufgabe, indem sie einen Apfel nach dem anderen in eine Tüte packt, die auf einer Waage steht.
6, 7, 8.
Im Unterricht ist Nina heute eher schüchtern. Sonst scherzt sie gern.
Sie ist ja lustig, sie ist sehr spontan, sie hat unglaublich viel Energie und das wird von den anderen eben auch dankend aufgenommen. Das heißt, das ist halt mehr ein Geben und Nehmen. Das heißt, sie will natürlich den anderen gefallen, sie macht auch häufig noch das, was man ihr sagt, also was die anderen Kinder ihr sagen. Auf der anderen Seite kann sie aber auch selber Impulse geben.
Auch wenn es Nina im Schutzraum Förderschule jetzt besser geht, hat die Zeit auf der inklusiven Schule vielleicht doch auch etwas Positives bewirkt?
Ich denke schon, dass es für sie auch wichtig war, durchaus mit diesem normalen, in Anführungsstrichen, Umfeld umgehen zu lernen und auch Teil dessen zu sein. Und ich glaube, dass gerade die Regelkinder und auch deren Eltern unglaublich viel profitiert haben davon. Ich glaube, dass das für geistig behinderte Kinder schwieriger ist. Da muss unglaublich viel schon da sein an Kraft und Durchsetzungsvermögen, dass sie sich da durchbeißen können. Und ich denke, dass man das wirklich individuell von Kind zu Kind betrachten muss.
Nina jedenfalls, da sind sich ihre Eltern einig, hat der Wechsel zurück auf die Förderschule auf jeden Fall gut getan.
Das kann man wirklich schwer erklären, das musste man sehen, also wie viel offener sie geworden ist und selbstständiger. Und vor allem, wie viel Feedback wir jetzt kriegen im Vergleich dazu, wie es auf der anderen Schule war.
Sie geht mit Freude morgens aus dem Haus. Es ist für sie total wichtig, dass sie zur Schule geht, weil sie da ihre Freunde trifft, weil sie da die Menschen trifft, mit denen sie sich treffen möchte, mit denen sie sich austauschen möchte.
Nina kommt nach einem aufregenden Schultag nach Hause. Sie hat ein Interview gegeben, viel von sich und ihren Freunden gezeigt und nur kurze Zeit später übt sie noch in einer Band, die demnächst beim Schulfest auftreten wird. Mit einem Trommelstückchen und kleinen Soloeinlagen der Kinder.
Hey, was geht bei dir?
Nochmal.
Komm, wach auf. Ich zähl bis 10. Das Leben will einen ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich aufstehen, das Radio aufdrehen. Das wird unser Tag. Lass uns endlich rausgehen. So heißt der Rap-Refrain. Was kann man alles an einem tollen Tag machen? Die Musiklehrerin geht mit dem Mikrofon herum und fragt jedes einzelne Kind.
Wir wollen Eis essen.
Jetzt weiß ich was.
Was geht heute bei dir?
Pizza essen gehen.
Ich wollte noch sagen, dass was für die Nina jetzt, also das, was ihr richtig gut tut, ist das, dass sie sich hier aufgenommen fühlt. Also sie ist hier richtig integriert sozusagen. Und ich wünsche ihr, dass sie irgendwann mal selber ihr Leben führen kann. Sie wird immer abhängig sein, aber dass diese Abhängigkeit so niedrig ist, dass sie sich fühlt, dass sie alles alleine schafft. Also das ist mein großer Wunsch also für sie.
Auch Ninas Mutter ist froh, dass ihre Tochter jetzt einen guten Ort für sich gefunden hat. Sie sieht das Modell der Inklusion in der Regelschule unter den gegebenen Bedingungen skeptisch. Auf die Lehrer dort lässt sie aber nichts kommen.
Sie versuchen das, was sie können, mit den Mitteln, die da sind. Die Kinder werden ja auf der Regelschule, werden die ja auch in Teilgruppen dann beschult. Aber das ist für mich eben auch nicht Inklusion. Das ist wieder Teilung.
Auch Lenis Mutter ist sich nicht sicher, ob ihre Tochter nach der Grundschule weiter auf eine inklusive Schule gehen wird. Noch finden die anderen Kinder Lenis Sprechcomputer und ihren Elektrorolli vielleicht spannend. Aber in der Pubertät driften die Lebenswelten vermutlich weit auseinander. Zwei Mütter mit einer ähnlichen Bilanz.
Ich finde, beides muss existieren, sowohl Förderzentren als auch inklusive Schulen, weil es passt nicht für jedes Kind. Man muss nach dem Kind gehen und nicht nach dem, ja, was dann sein soll, ob nur ein Förderzentrum oder eine inklusive Schule. Man muss sich das Kind anschauen und dann weiß man eigentlich auch, okay, das Kind würde sich wunderbar auf einer inklusiven Schule wohlfühlen oder ein Kind wäre im Förderzentrum einfach viel besser aufgehoben, weil es noch viel intensiver gefördert werden kann.
Ich finde die Idee der Inklusion toll, traumhaft, aber mit den gegenwärtigen Mitteln und vielleicht auch in der Gesellschaft, in der wir leben, halte ich das für illusorisch.
Vision oder Sparmodell? Inklusion in der Schule von Barbara Zillmann.